Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Halft. Ich bin Rechtsanwalt und Gründer von Anwalt Campus. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Zukunft der Rechtsberatung. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dich heute hier zu haben, Nadine Lilienthal. Wenn ich dich ganz kurz von meiner Seite aus mal vorstellen darf, du hast angefangen früher mal als Rechtsanwältin in einer Großkanzlei, hast dann die Rechtsabteilung von einem Unternehmen geleitet, also von Get Your Guide. Hast dich danach selbstständig gemacht, bist Podcasterin mit Zukunftsrechtmarkt, du bist Speakerin, du bist Workshopleiterin und arbeitest inzwischen bei DiliTrust. Außerdem entwickelst du Immobilien, habe ich gehört. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles über dich sagen. Wahrscheinlich gäbe es noch viel, viel mehr. Wir sprechen heute über die, und ich glaube, da bist du die perfekte Expertin für, wir sprechen heute über die Zukunft, die Zukunftsfähigkeiten, die es braucht für uns Juristen in einer, sagen wir mal, KI-tangierten Rechtswelt. Und vielleicht nochmal, um auch die Überleitung zu dir zu machen, wenn du auf einer Party jemanden triffst und der fragt dich, was machst du eigentlich? Was würdest du der Person sagen?
Ja, vielen Dank für die sehr charmante Einleitung, Daniel. Da hast du auf jeden Fall eine der schwierigsten Fragen genannt und ich hasse diese Frage.
Oh, sorry.
Weil ich dann immer nicht so recht weiß, was ich als erstes antworten soll. Ein Punkt, den ich meistens sage, ist, dass ich mich für Legal Innovation und für Legal Tech interessiere und insgesamt für die Zukunft des Rechtsmarkts und wohin sich das alles entwickelt. Und ich sag mal, die ganzen Themen, die ich da drunter so bearbeite, das wird dann meistens schon ein bisschen zu komplex für eine Partyantwort.
Ja, verstehe ich. Deswegen habe ich auch gesagt, einen Satz. dann lass uns doch mal thematisch einsteigen. Du hast ja jetzt wirklich schon viel gesehen und viel gemacht und du bist viel auch unterwegs auf Kongressen, in Unternehmen, in Kanzleien. Was würdest du denn so jetzt erstmal aktuell sagen oder in der Vergangenheit, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die ein Jurist oder eine Juristin braucht?
Auf welchen Zeitpunkt würdest du jetzt die Frage beziehen? Also
ich finde
heute
beide.
Oder für die Zukunft?
Ich würde sogar sagen, für die Vergangenheit und für heute. Die Zukunft können wir uns danach anschauen.
Ja. Gar nicht mal so wahnsinnig leicht zu beantworten. Das Erste, woran ich dachte, ist heute fachliche Exzellenz vielleicht weniger wichtig als früher? Habe mich aber sofort im Kopf selbst korrigiert, weil ich glaube, dass die tatsächlich fachliche Exzellenz, also diejenigen, die besonders gut in ihrem Fach sind, sogar extrem wichtig sind, weil die ja gerade KI am besten anleiten können. KI ist ja so ein Instrument, auch um fachliche Exzellenz zu skalieren. Von daher würde ich schon sagen, es ist weiterhin wichtig, dass wir auch sehr gute Juristen sind, vielleicht sogar in gewisser Weise wichtiger als früher. Wenn man aber nicht in diesen Bereich vorstoßen kann oder möchte und sich so intensiv mit dem Fachlichen immer wieder beschäftigen möchte, ist, glaube ich, die Alternative daneben, sich wirklich in anderen Bereichen fortzubilden und andere Skills aufzubauen, die viel zu tun haben mit, wie arbeite ich mit KI, wie setze ich da sinnvolle Workflows auf, wie verknüpfe ich vielleicht auch KI mit meiner Arbeit mit den Mandanten, wie intern mit unterschiedlichen Abteilungen, auch gerade im Unternehmensbereich mit verschiedenen Fachabteilungen, von denen vielleicht Input benötigt wird. Also KI bringt uns ja an so einen Punkt, wo wir sagen können, der Berufsstand ändert sich total. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Aber wenn man einfach so ja weiter im Mittelfeld rumschwimmt, ohne sich die Skills anzueignen, gut mit KI zu arbeiten oder ohne ein sehr, sehr guter Jurist zu sein, der in einem ganz spezifischen Fachbereich wirklich so tief drin ist, dass sein Expertenwissen immer noch der KI weit überlegen ist, ist es, glaube ich, relativ schwierig.
Darf ich mal einhaken, was bei der juristischen Exzellenz sozusagen, da sind wir uns ja einig, das war immer schon wichtig. Und als ich im Gymnasium war, mir überlegt habe, was möchte ich eigentlich werden, war Jura natürlich auch irgendwie mit drin. Und das Interessante ist, es hieß damals, man muss irgendwie gut in Mathe sein, in Deutsch und ich glaube in Latein. Das waren jetzt irgendwie nicht meine besten Fächer. Deswegen habe ich lange überlegt, ob Jura überhaupt was für mich ist.
Es hat aber dann doch geklappt, ja.
Genau. Nehmen wir weiter weg. Weil entweder war ich besser in diesen Fächern, als meine Lehrer das vermutet haben, oder diese dieser Satz war vielleicht doch falsch oder diese Annahme. Ich weiß es nicht. Also was ich selber festgestellt habe, ist, dass, glaube ich, eine Genauigkeit natürlich wichtig ist. Also sich wirklich genau in Dinge einzulesen, Dinge zu verstehen, auch neue Dinge zu verstehen. Deswegen, das hat mir eigentlich immer so ein bisschen gefehlt, die Neugierde. Ja, also das ist ja durchaus etwas, niemand von uns hat Rechtswissenschaft in der Schule gehabt oder ich glaube, es gibt so ein paar Wirtschaftsgymnasien, die haben das dann, aber ich war jetzt auf dem Humanistischen, da gab es das nicht. Und dann sozusagen mit einem Fach anzufangen, wo man noch nie von gehört hat, ja, oder wo man nicht weiß, wie es geht, also insbesondere, wenn die Eltern keine Juristen waren und das war bei mir jetzt nicht der Fall, dann muss man neugierig sein, finde ich. Das und Genauigkeit und weiß ich nicht, fallen dir da noch Dinge ein oder hast du gemerkt, was für dich wichtig war?
Ja, ich glaube, du sprichst mit der Neugierde einen ganz wichtigen Punkt an und ich würde auch nochmal gern einhaken, dass man vielleicht auch nochmal guckt, jetzt haben wir diesen Begriff juristische Exzellenz ja genutzt, vielleicht noch einmal, was meine ich damit? Natürlich ist es auch gut, wenn das durch gute oder sehr gute Noten dann entsprechend hinterlegt ist. Das ist aber nicht das, was ich jetzt primär meinte. Das, was ich primär meinte, ist, dass man wirklich in einem, das kann auch ein sehr kleiner und sehr spezifischer Bereich sein, zum Beispiel, nur um zu zeigen, wie granular ich das meine, wenn ich jetzt zum Beispiel KI in medizinischen Geräten einsetzen möchte. Und dafür bin ich der Experte. Und da weiß ich wirklich alles, was regulatorisch da drumherum eine Rolle spielt. Ich kenne mich auch ein bisschen mit der Technik aus. Also ich habe wirklich einen ganzheitlichen juristischen Blick darauf. Ich berate nicht nur zur KI-Verordnung, sondern ich berate zu allen regulatorischen Fragen, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Ich habe halt auch insgesamt ein Verständnis für die kommerziellen, wirtschaftlichen, technischen Fragen, die mit diesen Produkten im Zusammenhang stehen und bin da tatsächlich eine ganze Ecke besser als KI. Das meine ich mit Exzellenz. Also jetzt das vielleicht nochmal auseinandernehmend. Und da spielt das, was du gesagt hast, mit der Neugierde, glaube ich, eine mega große Rolle. Denn wir hatten uns ja auch im Vorgespräch schon darüber unterhalten, wie anspruchsvoll das mittlerweile ist, mitzuhalten mit den ganzen neuen technischen Entwicklungen. Es gibt wieder neue KIs, es gibt neue Möglichkeiten, Workflows zu connecten. Es gibt irgendwie plötzlich irgendwelche Plugins, die man ausprobieren oder auch erstellen kann. Da mitzuhalten ist super anspruchsvoll. Dann haben wir dazu noch eine extrem komplexe regulatorische Landschaft, in der nicht nur immer wieder neue Regeln dazukommen, sondern auch noch ganz viele Subregeln, die dann irgendwie nochmal von Behörden kommen, die empowered wurden und die dann auch teilweise wieder zurückgenommen werden oder sich doch ändern oder durch Omnibus geändert werden, die aktuelle KI-Verordnung, was einfach ein extremes Geflecht erzeugt, was jetzt zumindest nach meinem Empfinden so zugenommen hat in den letzten 5, 6 Jahren, wenn ich das vergleiche mit, ich habe 2018 als General Counsel die DSGVO eingeführt beziehungsweise umgesetzt dann bei Get Your Guide, wie klar das im Vergleich zu heute damals war. Man hatte die Verordnung, 4 Monate vorher wurden alle ganz aufgeregt, in 4 Monaten gilt sie, jetzt müssen wir uns aber beeilen. So, dann gab es einen riesen Boost und riesen Aufregung und man hat sich halt bemüht, das umzusetzen. Es gab 3, 4 Stellen, wo die Verordnung nicht ganz klar war. Das war zum Beispiel sowas wie, wie setzen wir das jetzt in der Praxis um? Immer wenn das System angegriffen wird, müssen wir eine Meldung erstatten. Und dann sagt die IT, ja, aber unser System wird in einer Minute 120 Mal angegriffen. Ja, shit, wie machen wir das jetzt in der Praxis? Gut, da gab es halt ein paar Stellen, wo halt eine Unschärfe drin war, aber die waren noch an einer Hand abzählbar. So. Und heute ist ja komplett anders. Jetzt mit der KI-Verordnung ist man so, ja, ab wann gilt es denn? Ah nee, es gilt jetzt doch nicht. Wie gilt es denn? Ich nehme auch nicht diese Aufregung wahr, wie das damals war mit der DSGVO, dass alle Unternehmen so in den Startlöchern stehen und sagen, ja, ich präpariere mich jetzt und dann bin ich irgendwie ready und ich mache das und das und danach habe ich halbwegs ein gutes Gefühl und das Gefühl, so jetzt habe ich ungefähr abgedeckt, was ich machen muss.
Ja, also mein Eindruck ist sogar, dass es viele ignorieren. Ja, also dass ja,
genau, das ist auch mein Eindruck. Ich glaube, das ist auch was ich mit Sorge wahrnehme, weil, und das hat für mich mit dem LKSG gestartet, wo es in Deutschland ja also Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo einige Unternehmen sich sehr reingehangen haben, um rechtzeitig die Regulatorik umzusetzen und sozusagen first in class zu sein. und dann quasi, als es eigentlich schon gegolten hat, erfahren haben, ach nee, jetzt doch nicht. Und es ist so ein bisschen, ja, so ein paar Mal passiert seitdem mit verschiedenen Themen. Und ich glaube, wenn man das zu häufig macht, das ist so ein bisschen, erzieht man seine Bürger dazu und seine Unternehmen dazu, einen nicht mehr so ganz ernst zu nehmen.
Ja, das, die Gefahr sehe ich auch. Vor allen Dingen, wenn da eben nicht auch nicht die Behörde hinter ist, die das nachhalten kann, ne? Also so, wird unheimlich viel Regulatorik geschaffen und gleichzeitig die Gefahr, dass da jemand kommt und tatsächlich das auch die Einhaltung überprüft, sinkt. Also ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht, aber jedenfalls gefühlt sinkt die, was natürlich jetzt aus Sicht sozusagen der Rechtssicherheit und der Fairness und der Gleichheit nicht besonders sinnvoll ist. Wäre ein super Thema für noch einen Podcast, um zurückzukommen zu den Fähigkeiten. Also wenn ich dich da richtig verstanden habe, da kann ich gut.
Aber daran liegt ja auch eine Fähigkeit, Daniel, wenn wir so eine Situation haben mit so einem komplexen Regelwerk, wo man eigentlich, ich vergleiche das gerne mit so einem Raum, wenn man Juristin ist, früher, wenn man sich das vorstellt, die Gesetze, die es gibt, das ist wie so Schnüre, die durch einen Raum gespannt sind. Und früher hat man seinen Fuß als Rechtsabteilungsleiter oder als Anwalt noch irgendwo zwischen den Schnüren gut auf den Boden stellen können. Und dann stand man so halbwegs im sicheren Raum. So, heute sind es immer mehr Schnüre und man kommt kaum noch irgendwie durch, wo man irgendwo stehen kann. Und ich finde, das ist auch ein anderer Skill, den man heute braucht. Man braucht so eine höhere Ambiguitätstoleranz. Man muss irgendwie damit umgehen können, dass alles A, total dynamisch ist und dass man auch nicht mehr so viel Sicherheit bekommt wie früher. Auch in der Beratung muss man halt schauen, wie gehe ich denn damit um, wenn ich immer weniger so beraten kann, dass ich mit halbwegs Sicherheit sagen kann, so ist es.
Ja, also auch als Anspruch, ne? Also weil in der Regel ja die meisten Geschäftsführer oder Mandanten, die kommen, die wollen noch diese Sicherheit, ne? Weil wir sind ja immer die konservativste, die sicherheitsheischendste Abteilung oder eben Organisationseinheit. Ja. Und dass das nicht mehr so ist, das muss man einerseits vermitteln und das muss man andererseits auch aushalten. Ja, und also ich glaube übrigens, das ist keine Fähigkeit, die wir, also oder anders, das gab es vorher auch schon, das habt ihr auch rausgehört, aber es hat sich jetzt nochmal extrem potenziert. Ja, also früher habe ich irgendwie gelernt, wie die Maschinen funktionieren und was da alles schiefgehen kann und worauf ich achten muss und jetzt entwickelt es sich rasend schnell. Und das habe ich auch selber erlebt. Ich war ja bei Idealo Internet. Und dass das Umfeld, das regulatorische Umfeld sich immer schneller wandelt, immer schwieriger ist, tatsächlich umzusetzen. Die Graubereiche steigen und man immer mehr Abwägungen machen muss zwischen, was müssten wir eigentlich umsetzen und was verlieren wir als Unternehmen, wenn wir es umsetzen. Ja, also beispielsweise Umsatz. Oder warten wir nicht vielleicht einfach, bis was passiert oder wir minimieren das Risiko. Aber minimieren ist ganz anders, als was früher minimieren war. Und das ändert sich natürlich. Und da sprechen wir jetzt noch nicht mal von KI-Nutzung sozusagen durch die Anwälte selber, sondern wir sprechen davon, wie sich das Umfeld verändert und wie dadurch eben die Beratung sich auch ändert. Und ich finde, das sag ich immer gerne, wenn ich in Unternehmen bin und da Workshops gebe, das ist ein Riesenspagat für uns, weil wir waren immer sozusagen die konservativste, die sicherheitsrelevanteste oder heischendste Abteilung. Und das werden wir auch bleiben müssen. Gleichzeitig sind die Entwicklungen so schnell, dass wir diesen Spagat gehen müssen. Ja, und während Marketing einfach immer alles irgendwie mal ausprobieren kann, müssen wir ja trotzdem den Leuten Rechtssicherheit geben. Und das ist für Menschen wie uns, die ein Fach studiert haben, was Sicherheit fast schon im Namen hat, ganz schwierig. Ich finde, das ist eine Riesenherausforderung.
Total. Auch da liegt ja ein Rollenwechsel wieder drin. Das, was ich jetzt auch wahrnehme in letzter Zeit, ist ja, das kam jetzt auch bei einer Studie der Bucerius Law School heraus und das entspricht auch meiner Beobachtung jetzt im Rahmen des Legal Tech Unternehmens, für das ich tätig bin, dass auch so ein Rollenshift jetzt auf der Inhouse-Seite kommt hin zu dieser strategischen Advisor-Rolle, die gerade durch KI aber erst möglich ist. Also das betrifft beispielsweise solche Fragen wie, was du ja heute machen kannst, was früher gar nicht ging. Du kannst jetzt sagen, okay, ich analysiere mal tausende Dokumente und dann gucke ich, macht es mehr Sinn, Unternehmensteil A oder Unternehmensteil B zu verkaufen, jetzt durch die strategisch-rechtliche Brille. Mhm. Das sind ja Analysen, die konnte man vorher gar nicht machen. Da hätte man Kanzleien für Millionen von Euro mit beauftragen müssen, das hätte man nicht gemacht. Da hätte man dann eher einfach so nach Gefühl das beurteilt. Insofern bietet KI für Juristen an einigen Stellen ja auch die Möglichkeit, ihre Rolle weiterzuentwickeln. So vom reinen, ich sag mal, Hüter der Gesetze, der irgendwie aufpasst, dass nichts schief geht, hinzu, wir haben ja in der Rechtsabteilung beispielsweise ja auch ziemlich viele Daten. Wir sind ja tatsächlich so eine Datenschnittstelle, auch wo wahnsinnig viel Wissen ist. Mhm. Was können wir eigentlich mit dem Wissen noch machen? Und wie können wir durch dieses Wissen auch nochmal einen Mehrwert erzeugen, jetzt in Richtung Geschäftsführung und strategischer Positionierung der Rechtsabteilung?
Nadine, das sind die Möglichkeiten. Glaubst du denn auch, dass die Landschaft, ja, also die normale Rechtsabteilung, die normale Kanzlei, das jetzt auch schon so umsetzt?
Also ich glaube, wir sind gerade an so einer Stelle, wo das beginnt mit der Umsetzung. Ich kann beispielsweise für Dedic fast sagen, dass dort im Tool jetzt vor kurzem so eine neue Funktion, die Smart Reports heißt, eingeführt wurde. Und damit kann man so hunderte oder tausende Dokumente wirklich in einer relativ kurzen Zeit analysieren und hat damit auch technisch die Möglichkeit dazu. Von daher nehme ich das so wahr, dass das jetzt ein Thema ist, was so bei den First Movern langsam ankommt und dann wahrscheinlich nach und nach in den großen Markt weiter reingehen wird. Also trotzdem ist natürlich, also auch zu deinem Punkt, das ist halt relativ breites Feld. Ne? Du hast auf der einen Seite, wenn ich jetzt die Rechtsabteilung nehme, ich denke mal bei Kanzleien ist es ähnlich, hast du Kanzleien oder Rechtsabteilungen, die immer noch teilweise papier-based und sonst allenfalls mit einem SharePoint arbeiten. Und auf der anderen Seite hast du Unternehmen, die eine AI-First-Strategie haben, die irgendwie ihre Workflows bauen und die jetzt mittlerweile jede Frage eigentlich auf KI aufgesetzt bearbeiten.
Ja, also die gibt's. Die Frage ist, wie viel Prozent von 160.000 Juristen das sind. Also weil ich immer wieder feststelle, wenn ich in Unternehmen bin oder auch in Kanzleien, die haben ja inzwischen, also jedenfalls die, die mich einladen, ja, die haben KI. Aber die wissen gar nicht, welche Funktionen die KI hat. Also das ist total total interessant. Also selbst bei Copilot, ja. Und was sind Notizbücher? Was ist denn der Agent? Teilweise, meistens ist der Agent überhaupt nicht freigeschaltet. Das ist jetzt sicher bei einem Legal Tech Tool anders. Aber das Interessante ist, finde ich, dass denen niemand richtig erklärt. Ja, also da werden häufig Tools hingestellt und keiner sagt, was kann ich denn eigentlich damit machen? Ja, also sozusagen jenseits der Präsentation für den Head of Legal oder für den Legal Operations Manager, wenn es den gibt, der dann das Tool anschafft. Und das finde ich total interessant, jedenfalls meine Wahrnehmung gerade. Wie viel wird eigentlich liegen gelassen von den Möglichkeiten, die es heute schon gäbe, einfach weil die Menschen, und das ist gar kein Vorwurf, gar nichts von den Möglichkeiten wissen oder gar nicht die Zeit haben, mal auszuprobieren. Ja, das ist auch sowas. Habe ich denn überhaupt Zeit, um zu gucken, was gibt's da Neues und was kann ich damit machen?
Total. Ich glaube, da kommen wir auch zu einer weiteren wichtigen Zukunftskompetenz, Self-Learning. Ja. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man wirklich so eine intrinsische Motivation entwickelt, und dein Beispiel passt, finde ich, darauf total gut, dass man vielleicht tatsächlich sagt, ich schaffe das jetzt in meinem Arbeitsalltag nicht, mich damit zu beschäftigen. Ich spiele mal nach Feierabend oder am Wochenende damit rum. Das kann ich auf jeden Fall für mich sagen, und es ist auch meine Wahrnehmung von Kollegen, die bei dem Thema relativ weit vorne dabei sind, dass die das halt machen. Mhm. Und dass man sich halt selber weiterentwickelt. Das ist natürlich jetzt auch, sage ich mal, nicht in uns total tief verankert, weil wir ja auch in den letzten Jahren eher so eine Kultur von Work-Life-Balance, Business und Arbeit muss irgendwie klar, Business und Privatleben muss klar getrennt sein. Wir müssen auch entsprechende Entspannung haben. Das finde ich auch alles total wichtig. Aber gleichzeitig sollten wir schon auch versuchen, in uns diese intrinsische Motivation für Themen zu finden. Ob es jetzt bei jedem KI ist, sei mal dahingestellt. Bei manchen ist es vielleicht auch was anderes. Aber ich halte es für total wichtig, auch für die eigene Lebenszufriedenheit, solche intrinsischen Motivatoren zu finden und sich dann in den Bereichen, die das betrifft, halt auch selber weiterzuentwickeln.
Ja, ich bin kein Psychologe, aber es ist auch mein Eindruck und sozusagen meine eigene persönliche Erfahrung, dass ich umso mehr auf die Trennung von sozusagen Work und Life gepocht habe, je unzufriedener ich eigentlich mit dem Work war. Ne? Und jetzt, je spannender ich die Arbeit finde, die ich mache, desto weniger macht mir das dann auch was aus. Also ich kenne das
zum Beispiel. Ich lebe ja auch eher Work-Life-Blending. Ja, aber das ist halt so, ne, wenn man in einem Bereich arbeitet, der auch der Leidenschaft entspricht und auch doch sehr gut zu einem passt, dann fällt ja auch plötzlich alles zusammen und das, was ich am Wochenende lese oder die Idee, die ich da habe oder der Post, den ich dazu verfasse, und es passt dann alles zusammen. Das würde ich jetzt auch schon, also persönlich sehe ich das als sehr, sehr positiv für mich und sehr bereichernd, weil es ja auch einfach Freude ins Leben bringt, ne? Wenn man sich den ganzen Tag ganz überwiegend mit Themen beschäftigen kann, für die man brennt.
Und hier sehe ich durchaus eine Chance, also durch die Disruption, die da jetzt kommt, ja, also erst Digitalisierung, dann künstliche Intelligenz, sich da neu zu positionieren. Was ich jetzt mehr sehe, sind die Leute, die sagen, wow, ich habe total Lust, was zu basteln. Ja, ich habe da mal einen Agent gebastelt, zum Beispiel so die Tom Bregelmanns dieser Welt, ja, die einfach immer ganz vorne mit dabei sind. Die gibt's auch in jedem Unternehmen. Und die haben, glaube ich, gerade total Oberwasser dadurch, dass die Möglichkeiten jetzt da sind. Aber ich glaube, dass es in Zukunft auch andere Bereiche sich eben ausbauen lassen. Also zum Beispiel die Networken total spannend finden, die gerne in Kontakt mit Menschen sind. Ja, also sozusagen je mehr Arbeitslast, die wir haben, automatisiert wird durch Leute, ja, die so Bock haben, solche Dinge zu bauen. Da gibt es dann auch mehr Zeit, ja, mehr Möglichkeiten, andere Sachen auszubauen, weil das ist sozusagen das Feld, was ich immer sehe. Automatisierung ist das eine, aber Rechtsberatung kann man nicht komplett automatisieren, sondern das muss ja auch jemand überzeugen. Man muss auch, Leute müssen es verstehen können und nicht nur, jetzt taucht auf meinem Bildschirm irgendwie auf, ich darf dieses oder jenes nicht, sondern vieles, gerade in der Rechtsberatung, findet ja neben dem Schriftlichen statt. Und es gibt Leute, die können einfach sehr gut mit anderen Menschen. Ja, und warum nicht sich auch da nochmal weiter ausbilden? Also ist ja, meine total. Meinung. Siehst du auch so?
Das kommt auch in verschiedenen, also ich habe es auch schon in diversen Studien gelesen, dass das einer der Skills ist, der auch so als Skill, der neben KI noch große Relevanz haben wird, angesehen wird, diese Fähigkeit zu netzwerken, Community Building zu betreiben, Empathie rüberzubringen, sich mit Menschen wirklich zu vernetzen. Mhm. Ich sag mal, im Kleinen merkt man das ja schon daran, wie glücklich man in der Hotline oder bei irgendeinem Problem ist, wenn man dann doch mit jemandem mal sprechen, mit einem Menschen sprechen kann.
Ja, in der Regel kann er einem auch besser helfen. Ne?
Ja, genau. Ja, es ist so.
Ich hatte gestern nochmal auch das Gespräch mit jemandem, der sagte, es ist ja auch häufig gar nicht so, dass der Mandant jetzt die in klein aufgezählt haben will, wie man jetzt juristisch vorgeht oder was so die Hintergründe sind, sondern der will häufig ein gutes Gefühl haben, ja, in guten Händen zu sein. Und ich finde, das ist eine Fähigkeit, die gute Anwälte, ja, und ich meine jetzt mal ganz global, ja, Syndikus, Rechtsanwälte, Anwältinnen, die das jetzt schon konnten, ja, also einfach dem Mandanten, der Mandantin das Gefühl zu geben, du bist hier in guten Händen, und dafür, das hängt auch viel an der Körpersprache, das hängt auch viel an dem Auftreten und nicht so sehr an der juristischen Exzellenz, ja, die darf gerne auch dabei sein, aber die kann der Mandant oder die Mandantin im Zweifel gar nicht beurteilen, ja. Sondern erstmal wollen die abgeholt werden.
Das ist auch so diese Rolle des Navigators in unsicheren Zeiten und in regulatorischer Komplexität. Ne? Man möchte ja irgendwie einen Navigator oder einen Schiffmann, Schifffrau haben, wo man das Gefühl hat, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass ich auch richtig an Land gebracht werde.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir tatsächlich früher schon konnten oder können sollten und jetzt zukünftig noch wichtiger wird.
Ja, und ich glaube, es kommen auch noch mehr Aspekte heute dazu, die einfach eine höhere Wichtigkeit haben, weil wir, glaube ich, an manchen Stellen mehr und mehr wegkommen von Regulatorik um der Regulatorik willen. Ich nehme mal das Beispiel ESG. So, am Anfang von ESG war das so ein bisschen Regulatorik um der Regulatorik willen. Es war halt politischer Wille und ja auch Wille eines Großteils des Volkes, dass wir uns in eine klimafreundlichere Richtung bewegen. Es kam aber nicht in allen Unternehmen unbedingt aus der Notwendigkeit, der wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus. Und das ist zum Beispiel was sich jetzt nach und nach ändert. Da habe ich zum Beispiel jetzt auf einer Inhouse-Konferenz das Beispiel gehabt, was ich ganz eindringlich fand, von einem großen Lebensmittelunternehmen, das gesagt hat, okay, ESG ist jetzt auch mittlerweile eine wirtschaftliche Notwendigkeit für uns, weil wir bei der Kakaoproduktion einfach sehen, dass es nicht mehr so funktioniert, dass die Preise enorm steigen. Mhm. Und so, jetzt kann man halt überlegen, wie kann man das denn jetzt regulatorisch abbilden, beziehungsweise in welche Richtung geht da ESG sowieso? Hat man vielleicht Verträge mit den Lieferanten, wo man denen dann auch gleich vorgibt, okay, mach alle 4 Jahre was anderes auf dein Feld, damit das Feld irgendwie weiter bebaubar bleibt, beispielsweise. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Kakao genau zutrifft, aber so in dieser Richtung gedacht, dass man also das auch mehr vereint und auch als Jurist halt dann entsprechend berät man ja einerseits zur Regulatorik, was sagen die ESG-Regeln, aber andererseits finde ich zu einem anderen, weiteren Thema, was ich extrem wichtig finde und was, glaube ich, auch immer mehr jetzt kommen wird, unternehmerische Resilienz. Mhm. Wie bleibe ich als Unternehmen resilient, auch in so extrem bewegten Zeiten mit so teilweise schwierigen geopolitischen, klimatischen Bedingungen, wo immer wieder neue Sachen passieren?
Was können wir Juristen da tun? Also wo siehst du unsere Rolle?
Ich glaube, dass eher so ein bisschen unser Rollenverständnis ist, dass wir mit intelligenten Regeln und Vereinbarungen da auch als Gestalter agieren können und nicht nur jemand sind, der das Risiko, der Herr des Risikos und sagt, nee, das darfst du nicht machen, sondern jetzt wie in diesem Beispiel mit dem Kakaofeld halt irgendwie überlegt, okay, wie kann man denn diese Ernte sichern? Was sind denn Aspekte dafür, die zu sichern? Und wie kann ich das vielleicht in Vereinbarungen an bestimmten Stellen umsetzen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, dass das mit der Ernte funktioniert?
Was glaubst du, was können wir dafür tun, wenn wir da nicht schon eine Affinität zu haben? Ja, also es gibt natürlich immer Leute, die das irgendwie schon gut konnten, aber es gibt sicher auch viele, die haben Jura studiert aus einer anderen Motivation, vielleicht Sicherheit, ne? Vielleicht weil man sich gerne mit komplexen Fragestellungen beschäftigt. Hast du da Hinweise, wie was kann ich tun, um dahin?
Also ich glaube, es macht so nach meiner persönlichen Erfahrung sich gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, sich in irgendeine Ecke oder Fähigkeit oder Kompetenz zu zwingen, die halt nicht so das eigene Ding ist. Deswegen würde ich es umgekehrt formulieren und eher sagen, KI und die ganzen Veränderungen und wirklich die Transformation im Rechtsmarkt bietet uns die Möglichkeit, uns nochmal neu zu erfinden. Es eröffnen sich plötzlich ganz viele neue Berufsfelder, neue Schnittstellenberufsfelder. Ich bin ja selber auch in einer neuen Schnittstelle tätig, die es in der Form vorher nicht gab. Und das ist für diejenigen, die vielleicht schon immer so leicht das Gefühl hatten, ich bin schon ganz gut in dem, was ich mache, aber ich habe hier vielleicht ein paar Skills, die ich noch nicht so richtig ausleben kann oder wo ich auch extrem gut drin wäre, mit denen ich mehr machen könnte. Für die bietet es halt die Möglichkeit, da jetzt auch neue Berufe für sich zu erschließen, neue Berufsfelder, die etwas anders aussehen.
Und siehst du die Verantwortung da hauptsächlich bei sozusagen der Person selber oder siehst du auch Verantwortung beim Arbeitgeber dafür, ja? Also bei der Kanzlei oder beim Unternehmen oder bei Head of Legal sollten die das vielleicht sogar anstoßen?
Gut, es kommt immer ja auf die Führungskraft an, ob auch der Wunsch danach besteht. Ich glaube schon, es gibt heute viele Führungskräfte, die auch ein Interesse daran haben zu sagen, ich möchte das Potenzial meiner Mitarbeiter entfalten. Das habe ich jedenfalls selber auch immer so gesehen und ich sehe das auch in vielen anderen, die da auch schon Interesse daran haben, dass Menschen am richtigen Platz sind, ne, wo sie halt auch den größten Impact haben können. Und natürlich kommt es aus einem selber auch. Ich bin auch ein großer Freund von Selbstverantwortung. Ich sehe jetzt keinen großen Sinn darin, jeden Tag vor mich hinzuleiden an der Arbeitsstelle, wo ich bin, sondern dann macht es auch Sinn, zu versuchen, was zu verändern. Und ich meine, Daniel, das kennen wir ja auch beide, dass man dann halt sagt, okay, wie kann ich es anders gestalten? Ob das jetzt ist, dass man sagt, okay, ich arbeite vielleicht nur noch anteilig und mache mit dem anderen Teil meiner Zeit was anderes, mache mich selbstständig oder ich wage auch einfach den Sprung und mache was Neues.
Ja, für uns beide hat das dann irgendwann in die Selbstständigkeit geführt. Ich überlege, wie das sozusagen für Menschen umsetzbar ist, die eben diesen Schritt nicht gehen wollen, ne, oder noch nicht gehen wollen. Oder wie, und ich meine, das ist das Interesse eines Head of Legal oder einer Head of Legal ist ja auch, die Leute zu halten. Ich kann mir vorstellen, und solche Beispiele gibt es ja, ich habe das gestern gerade nochmal von CMS gehört, wo Associates jetzt nicht direkt zur persönlichen Weiterentwicklung, aber ein gewisses Weiterbildungsbudget, Zeitbudget zur Verfügung bekommen. Ja, das war jetzt bezogen auf KI. Also wie kann ich neue Anwendungsfälle finden mit künstlicher Intelligenz? Wie kann ich da effizienter werden? Aber möglich wäre das natürlich auch für die eigene Entwicklung, für die Positionierung, das zur Verfügung zu stellen, weil Und das lustigerweise, gestern war ein sehr ereignisreicher Tag, da habe ich mit der Neurobiologin Dr. Jana Heusen gesprochen, die sagte, wie viele Studien es gibt, die quasi nachweisen, dass du in einem gemischten Team, ja, wo jeder sozusagen seine Kompetenzen einbringen kann, halt zu deutlich besseren Ergebnissen kommst. Und ich habe den Eindruck, dass bislang sozusagen ein gemischtes Team eher hieß, da ist der Gesellschaftsrechtler, die macht Markenrecht, ja, also dass man sozusagen sich nach Rechtsgebieten aufgeteilt hat, aber vielleicht nicht so sehr nach Neigungen oder Fähigkeiten. Ja, also ich bin jemand, der gut Projekte entwickeln kann, ich bin jemand, der gut Kontakt halten kann zu Fachabteilungen und ich mag es zu automatisieren und mit technischen Dingen rumzuspielen. Du nickst, siehst du es
ja,
auch?
Ja, total. Also das hatten wir jetzt noch vor kurzem in einem Webinar, was ich zusammen mit Jennifer Graf gemacht habe, die da auch eine Methode vorgestellt hat, wie sie das in ihrer Rechtsabteilung gelöst hat, was ich sehr spannend fand, weil das ging genau in die Richtung, die du gesagt hast, dass die sich vorher so thematisch aufgeteilt hatten, nach Rechtsgruppen, also Gesellschaftsrecht, IP und so weiter. Und dann haben sie so eine Übung gemacht, wo sie Themen gesammelt haben, einfach welche Themen bearbeiten wir denn eigentlich und was für Aufgaben haben wir? Ah, wir kümmern uns um diese und jene Anlagen, wir machen diese und jene Verträge, an der und der Stelle sind wir auch an politischen Schnittstellen tätig. Und dann haben sie das eher so aufgeteilt, wie es dann auf die konkreten Aufgaben passte. Und das ist auch mein Verständnis mehr von, wie berate ich ganzheitlich. Ich berate ja nicht nur zum Gesellschaftsrecht, sondern ich löse ein Problem. Und es kann auch sein, dass dann ein Datenschutzaspekt mal eine Rolle spielt. Und dann sollte ich den halt auch mit berücksichtigen und mit durchdenken können, um nicht. Also ich weiß, bei Anwälten ist dann nochmal ein Spezialproblem. Ich glaube aber, dass es halt sinnvoller ist. Das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass man auch versucht, in so Bereiche reinzugehen, die man wirklich ganzheitlich erfassen kann.
Was ist das Spezialproblem? Du hast mich jetzt neugierig gemacht. Was ist das Spezialproblem, was du da noch siehst bei der Ganzheitlichkeit?
Ach so, bei Anwälten, ja, weil du ja schon auch als Anwalt ja nochmal anders haftest für die Beratung, die du gibst. Ne? Deswegen ist es natürlich als Anwalt nicht so einfach zu sagen, ich habe jetzt hier jeglichen rechtlichen Aspekt, den die Frage irgendwie betreffen könnte, abgedeckt. Deswegen ist es ja oft so, dass Anwälte ja schon sagen, okay, ich habe das hier geprüft nach KI-Verordnung beispielsweise.
Okay, ich verstehe.
Ja. Aber es ist dann eher eine berufsrechtliche Frage, ne, vielleicht.
Ja, ich glaube, das ist, was die Mediatoren dann versucht haben einzuführen oder eingeführt haben. Ich will gar nicht versuchen, ne, das sagen, sondern dass man sich die Problematik ganzheitlich anschaut, um eben zu Lösungen zu kommen, die jenseits des konkreten Vertrages dann zum Beispiel sind. Also, aber nochmal, als aufzugreifen, auf jeden Fall eine Führungsfrage auch, ja. Also, wie stelle ich mein Team auf? Welche Rollen, wie verteilen wir die Rollen vielleicht auch neu? Was ist jetzt aber, wenn man Einzelanwalt oder Einzelanwältin ist, ne? Dann kommen wir wieder zu dem, okay, ich muss mich selber entwickeln. Hat man aber nochmal.
Als Einzelanwalt oder Einzelanwältin ist meine Vision, wie das in Zukunft gut laufen kann, eher, dass man halt extreme Spezialisierungen hat, die aber nicht ganz so eng sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen, weil man sie halt ganzheitlich denkt. Wie mit meinem Beispiel mit, ich kenne mich besonders gut mit KI-Nutzung in medizinischen Geräten aus und ich weiß aber alles, alle Rechtsgebiete, die damit im Zusammenhang stehen. Aber ich denke es eher vom konkreten wirtschaftlichen Anwendungsfall her und weniger aus der juristischen Brille.
Also so eine Mini-Boutique quasi sozusagen.
Ja, genau. Also ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, wie man dann immer noch besser ist als KI und seinen Berufsstand erstmal in dem Sinne sichern kann, dass man auch weiter relevant bleibt. Weil man merkt ja jetzt schon auch im Bereich der kleineren Kanzleien, dass ich sag mal so Standarddinge, wie jemand will mal eine AGB oder irgendwie Dokumente für den Datenschutz, die früher dann zum Anwalt gekommen sind, das nimmt ja auf jeden Fall ab. Das ist deutlich meine Marktwahrnehmung.
Ich glaube, das wird auch eine ganz schöne Herausforderung werden für viele Kolleginnen und Kollegen, die ja sehr breit beraten haben bislang. Ne? Also wo fällt jetzt dieses Spezialgebiet vom Himmel? Das heißt einerseits vielleicht als bewusste Entscheidung, dass man sagt, ich habe verschiedene Gebiete, in denen ich berate oder dieses Gebiet macht mir besonders viel Spaß, da kenne ich mich sehr gut aus, da werde ich mich jetzt sozusagen zukünftig spezialisieren und hinentwickeln. Vielleicht nochmal mehr als früher, weil was du sagst, ist ja real. Ne? Also so je generischer das Rechtsprodukt quasi, desto eher kann die KI das heutzutage auch machen.
Ja.
Ich sehe noch einen anderen Punkt, also neben der juristischen Spezialisierung, den wir auch schon gestreift haben, der andere Punkt, und das ist die menschliche Vermittlung. Ja, also ich glaube, das ist immer gerade in der Fläche, ja, gerade jetzt weg von, wir sind jetzt beide in Berlin, aber nur so die meisten Mandanten wohnen jetzt nicht unbedingt in den Großstädten, sondern die wohnen eben auch auf dem Land, die haben ihre Themen oder in kleineren Städten. Und ich glaube, dass das Menschliche, also dieses, ich fühle mich da aufgehoben, ganz wichtig ist. Und ich sehe aber immer noch eine große Hürde für uns, weil das nun mal nicht das ist, was wir Juristen lernen. Ja, also so, das ist so ein bisschen wie, wir lernen ja auch nicht, eine Kanzlei zu führen, also betriebswirtschaftlich, das muss man sich quasi selber beibringen. Und ich glaube, das wird in Zukunft, wo Rechtsberatung auf der einen Seite auch automatisiert und sehr günstig sozusagen geleistet werden kann, dass wir auf der anderen Seite die Möglichkeit haben, durch unsere Persönlichkeit Menschen an uns zu binden. Ja, also gar nicht im negativen Sinne, sondern dass wir deren Konziliäre, deren Berater, Vertrauter und Vertraute sind. Aber ich sehe eben die Hürde noch für uns, dass wir das nicht gelernt haben. Ja, das Recht ist sehr unpersönlich. Wir haben Floskeln, wir tragen Roben. Wir sollen ja auch hinter der Funktion verschwinden. Und meine These wäre, das wird sich in Zukunft ändern müssen. Jedenfalls für viele Leute, einfach gerade weil Persönlichkeit neben der KI vielleicht auch ein Trumpf sein kann.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Ja, also und wie kommen wir dahin, ist die große Frage, ne? Also weil, wie gesagt,
wir haben ja schon so verschiedene Möglichkeiten rausgearbeitet und die entsprechen auch den Studien, die ich dazu in den letzten Monaten und Jahren gesehen habe. Es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, wie kann man damit umgehen, wenn KI kommt, was für Skills werden noch gebraucht. Wir haben ja jetzt gesagt, einmal so dieses Menschliche, wenn man gut Verbindungen aufbauen kann, Menschen Sicherheitsgefühl geben kann. Dann die andere Möglichkeit ist, okay, ich habe irgendwie ein Wissen, was die KI in der Form nicht hat. Ich bin absoluter Spezialist auf meinem Gebiet, in das ich mich eingegraben habe. Das kann irgendwie ein super kleines sein, das kann auch ein bisschen größeres sein, das ist dein persönliches Ermessen, aber ich muss da schon wirklich gut sein, so dass ich dann halt quasi besser bin als KI. Hat mir jetzt noch was genannt, also die zwei fallen mir auf jeden Fall ein.
Ja, wie man da hinkommt. Ja,
und dann haben wir noch gesagt, so nach außen, was auch noch eine Möglichkeit ist, und das kommt auch in diesen Studien, so dieses so ein Netzwerk aufbauen, Community gründen können. Das ist auch nochmal ein anderer Skill als der erste, weil der erste ist ja eher im One-on-One, dass man zu einzelnen Personen sehr enge Verbindungen aufbaut. Während das andere, das sieht man ja auch immer mehr. Ich meine, alle Unternehmen haben jetzt irgendwie Community-Manager und Social-Media-Teams, das ist schon auch ein Skill, der heute eine andere Bedeutung hat.
Vielleicht sich als Marke auch ein bisschen aufbauen.
Ja, genau, das gehört da auch dazu. Also das gehört eigentlich zu allen dreien natürlich rein, aber wie du das dann nach außen gibst, die Marke ja vielleicht so ein bisschen unterschiedlich. Und ja. Wenn ich jetzt das Netzwerkthema und dann ist natürlich auch noch interessant, wenn wir jetzt bei der Frage kleine Kanzlei bleiben. Da ist auch noch eine Möglichkeit, dass man sagt, ich gehe in die Massenumsetzung. Ne? Ich nutze KI, aber ich mache halt immer wieder irgendwie das Gleiche mit Masse über KI und kann deshalb halt kompetitive Preise oder insgesamt einen intelligenteren, aufeinander abgestimmten Service anbieten.
Auch ein guter Gedanke. Ich musste gerade bei dem, was du vorhin gesagt hast, daran denken. Das rundet das vielleicht ganz gut ab. Ich habe bei der Beck-Akademie jetzt zwei Sommerakademien. Die erste ist KI in der Rechtsberatung. Ja, das ist irgendwie im Ende August und Anfang September Beyond KI. Ja, wo kommen die Mandate eigentlich her und was bedeutet meine Persönlichkeit dafür? Und ich glaube, da sind wirklich zwei Lernfelder, für die man sich also entweder dass man in beide geht oder sich entscheidet und sagt, ich möchte ich eher Automatisierung lernen oder möchte ich Richtung Persönlichkeit gehen? Und ich finde es also selber, finde ich es sehr spannend, auch nochmal sich selber kennenzulernen. Was sind eigentlich meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Weil ich finde, gerade bei der Frage, wo gehe ich eigentlich hin, muss man sich erstmal die Frage stellen, wer bin ich? Ja, und klingt jetzt sehr esoterisch, aber tatsächlich dauert oder hat das bei mir auch eine Weile gedauert, zu verstehen, wie ticke ich, warum mache ich gewisse Dinge, was mache ich gerne, das mal aufzuschreiben, bevor man sozusagen den ersten Schritt geht oder ein paar Schritte versuchen und danach evaluieren.
Ja.
Und, wolltest du dazu was sagen? Weil sonst.
Ja, absolut. Weil ich finde den Punkt super wichtig, den du gerade gesagt hast. Wir hatten ihn ja auch im Vorgespräch schon dieses Beyond KI oder auch, was ist der Gegentrend zu KI? Also kann ich auch bestätigen jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich arbeite ziemlich viel mit KI und bin auch in einem Unternehmen, was eine KI-First-Strategie hat, arbeite in jedem Kontext viel damit. Und ich habe trotzdem letzte Woche gesagt bei einem wichtigen Strategiedokument, okay, das mache ich jetzt mal komplett ohne KI und ich mache auch nicht meine ersten Stichwörter in KI rein und habe dann meinen Draft, sondern ich mache es einfach von vorne bis hinten einmal mit selber denken und habe das auch dann mit Kollegen entsprechend so kommuniziert und habe das Gefühl, dass es auch ganz gut ankam und irgendwie so eine Ruhe in unseren Austausch gebracht hat, weil es halt nicht ein unendlich langes KI-Dokument war, wo dann teilweise doch wieder Sachen sich wiederholt haben oder nicht so hundertprozentig so waren, wie sie eigentlich sein sollten, sondern man hat halt wirklich was, was man gemeinsam nochmal durchdenken konnte. Und ich glaube, das ist so eine Art Gegentrend. Ich glaube, dass wir auch, also das habe ich bei mir selber wahrgenommen, dass jetzt an manchen Stellen bei mir so eine KI-Müdigkeit eintritt und ich dann doch lieber wieder es etwas anders machen möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein größerer Trend werden könnte.
Also vielleicht auch, also ich habe das gerade so ein bisschen rausgehört, so eine Wertschätzung auch dann dabei ist.
Ne? Ja, die Wertschätzung der handwerklichen Arbeit.
Ja. Ja, genau.
Ja, ich meine, früher hätte ja keiner gesagt, oh, sie hat ein Word-Dokument selber geschrieben. Aber das war jetzt irgendwie, hat sich das geändert, also weil es halt seltener geworden ist.
Ich glaube, gerade deshalb, weil man so genervt ist quasi von ne, AI-Slop, das gibt es ja auch auf den Social-Media-Kanälen, dass genuiner menschlicher Content, ja, wo sich wirklich Mühe gegeben hat, dann auf der anderen Seite auch wieder gewertschätzt wird. Und ich glaube, es gibt ja immer die Diskussion, wie ist das mit den Stundensätzen in Zukunft? Ich glaube, im menschlichen Miteinander, ja, da wo Leute miteinander im Gespräch sind, wird es natürlich immer Stundensätze geben. Und das wird auch sehr gewertschätzt werden von den Mandantinnen und Mandanten, gerade als Gegentrend dazu. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, was würdest du denn jetzt jemanden raten, der sieht, hier gibt es Veränderungen, hier kommt KI, ich möchte mich anpassen, ich möchte mich adaptieren oder weiterentwickeln im Zusammenhang damit. Was wäre jetzt der konkrete erste Schritt, den man da gehen könnte oder den Frau da gehen könnte?
Also ich finde es total wichtig, in die Richtung zu gehen, wo auch ein eigener innerer Antrieb ist. Wie auch immer man den jetzt spürt, ob das Begeisterung ist oder ob das irgendwie nach Durchdenken der Lage einem total sinnvoll erscheint, aber irgendwas, wo man einen inneren Antrieb hat, auch wenn man das sich nicht ganz erklären kann, warum man jetzt in die Richtung geht. Weil ich glaube, wenn KI uns eins nochmal ganz krass gezeigt hat, wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt, ist, dass man einfach sowieso keine Garantie hat. Es macht keinen Sinn, irgendeinen Beruf oder ein Berufsfeld oder einen Skill, wo man sich weiterentwickeln will, aus Sicherheit zu wählen, weil wir einfach nicht wissen, was passiert. Und deshalb macht es mehr Sinn, glaube ich, auf seine innere Stimme zu hören und wenigstens das zu machen, was einen selber möglichst zufriedenstellt und was einfach gut zu einem passt.
Vielen, vielen Dank, Nadine. Ich glaube, auch Angst ist ein schlechter Ratgeber. Eher in die Neigung gehen. Ich freue mich auf eine Fortsetzung an späterer Stelle mal, weil das ein ganz spannendes Thema ist. Ich danke dir, dass du dabei warst.
Es war wie immer sehr schön mit dir, Daniel. Vielen Dank.
Danke sehr. Und ich bin gespannt, was die Zukunft für uns bringt.